Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Das ist mein Podcast zu den Korintherbriefen des Apostels Paulus. Mein Name ist Manuel Kronast. Korintherbriefe, Apostel Paulus, zwei, ja doch recht lange Briefe eines der wichtigsten Personen im frühen Christentum, aufbewahrt, überliefert im Neuen Testament. Paulus hat sich bis jetzt vorgestellt. Er hat die korinthische Gemeinde sozusagen sich selbst vorgestellt. Und dann hat er davon erzählt, wie er Gott im Gebet für die Gemeinde gedankt hat. Und bei dieser Gelegenheit weist er die Gemeinde sehr geschickt auf den Grund ihres Glaubens hin, auf Jesus Christus. 9-mal in 9 Versen. Und damit sagt er ihnen zwischen den Zeilen und durch die Blume: Bildet euch bitte nichts auf euer florierendes Gemeindeleben ein. Ja, ihr seid eine wunderbare Gemeinde und ich bin mir sicher, dass ihr am Ende dorthin kommt, wo ihr wollt, nämlich ins ewige Leben. Aber das ist nicht euer Verdienst, sondern das ist Gottes Geschenk. Naja, auf der einen Seite klingt das erstmal nicht so richtig motivierend, denn was ist denn so schlecht daran, auf sich selbst stolz zu sein und so aus dem Nichts innerhalb von wenigen Jahren eine neue Gemeinde in einer völlig neuen Form des Judentums aus dem Boden zu stampfen und da ganz viele Menschen zu integrieren, Arme und Reiche, Frauen und Männer, Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen, das ist doch nicht nichts. Und ist das kein Grund, stolz zu sein? Hatten die armen Menschen in dieser Gemeinde nicht auch ein Recht darauf? Aber Paulus kritisiert nicht einfach, dass sie das gut finden, was sie machen. Und eigentlich auch nicht, dass sie stolz auf sich sind. Er kritisiert, dass sie offenbar der Meinung sind, dass sie durch ihr vorbildliches Verhalten, durch ihre tolle Gemeindearbeit Gott dazu zwingen können, sie ins ewige Reich aufzunehmen nach ihrem Tod. Nein, sagt Paulus, das kann man sich nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was ihr aber, sagte der Gemeinde auch durch die Hintertür dieses Gebets, ein Geschenk, was ihr aber bekommen habt. Im Umkehrschluss könnte man auch heute sagen, es kommt letztlich nicht darauf an, ob wir eine Vorzeigegemeinde sind, ob wir wachsen, ob das Glauben uns leicht von der Hand geht und ob wir mit vollen Händen an andere weiterschenken können. Das ist alles wunderbar und wenn wir die Gelegenheit dazu haben, sollten wir sie auch ergreifen. Aber es ist kein Gradmesser dafür, wie wir vor Gott dastehen. Und wenn Gemeinden kleiner werden, Gebäude aufgegeben werden, Stellen gestrichen werden müssen, dann kann das unglaublich bitter sein. Aber es heißt andersrum auch nicht, ihr seid weniger wert vor Gott. Ihr habt versagt. Nö, das ist ja oft so, dass das, was Gemeinden betrifft, ob sie wachsen, ob sie schrumpfen oder ob sie einfach da sind, dass es gar nicht so sehr an ihnen liegt, auch wenn man Gott mal ganz außen vor lässt, sondern das sind oft auch die Umstände. Das ist die Gesellschaft, das ist der Sozialraum vor Ort, das sind manchmal ganz zufällige Dinge. Gut, manchmal liegt es auch daran, wie man so Gemeindearbeit macht, aber in vielen Fällen eben nicht. Und wenn dann hier auch noch gesagt wird, naja, letztlich, egal ob die Gemeinde klein oder groß ist, das ist nicht entscheidend vor Gott. Das kann auch sehr entlastend sein. Aber wir wollten ja eigentlich im ersten Korintherbrief weiterkommen. Dann machen wir das auch einfach mal. Die nächsten 3 Verse lauten, und ich benutze mal wieder die Basisbibel: Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch, seid einig und lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Haltet vielmehr zusammen, in gleicher Überzeugung und gleicher Meinung. Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Bin etwa ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr im Namen von Paulus getauft? Die erste Konfliktsituation in der Gemeinde. Zumindest die erste von den vielen, von denen wir im Folgenden hören werden. Vielleicht ist es aber auch die erste Beratungssituation. Denn was ist dieser Brief? Ist es ein Kontrollbrief? Ist es ein Drohbrief? Oder ist es so eine Art Coaching? Paulus sagt hier selbst, ich habe gehört, ich habe erfahren. Er hat es nicht selbst erlebt und er hat es auch nicht direkt von den Beteiligten. Vielleicht, ja, sehr ganz vielleicht, ist es alles gar nicht wahr gewesen. Doch der Apostel kennt seine Gemeinde und für uns ist es letztlich nicht wichtig, ob das alles, was wir hier lesen, genauso stattgefunden hat. Denn es kommt auf die Strategie des Paulus an, damit umzugehen und ob diese Strategie auch für uns passen könnte. Wir können also einfach mal davon ausgehen, in Korinth ist etwas geschehen, was dem Paulus Sorgen bereitet, er will es lösen und er ist der Meinung, dass es gelöst werden kann, die Gemeinde ist in keinem Fall verloren. Dabei spricht Paulus die KorintherInnen ganz am Anfang und gleich zweimal mit Brüder und Schwestern an. Also eine vertrauliche Anrede, die auch zeigt, da ist etwas. Da ist eine gewisse Verwandtschaft, eine Geschwisterlichkeit zwischen mir und euch, zwischen euch und mir. Kleine Nebenbemerkung, im griechischen Text steht wörtlich Brüder. Die Basisbibel sowie etliche andere Übersetzungen macht daraus Brüder und Schwestern. Sogar die Luther-Übersetzung 2017, der doch möglichst nah dran sein will am ursprünglichen Luther-Text, die handhabt das so. Inhaltlich ist das völlig korrekt, denn Paulus meint mit dem Brüder auch die Frauen mit. Überhaupt hat er in dieser Frage ganz andere Ideen als die Gesellschaft um ihn herum. Und leider auch andere Ideen als die Kirche nur wenige Jahrzehnte später. Frauen und Männer sind für ihn gleichberechtigt. In allen Bereichen der Gemeindearbeit. Das ist so eindeutig, dass man zu dem Schluss kommen muss, dass die eine Aussage, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, später in den Brief hineingeflickt worden sein muss. Denn für Paulus war völlig klar, Frauen können Gemeinde leiten und tun das auch. Sie dürfen und predigen und tun das auch und er selbst hat auch keine Probleme mit Apostelinnen. Dass es sie gab, weibliche Aposteln, das wissen wir nur von Paulus. Insofern ist es völlig legitim, liebe Brüder zu liebe Brüder und Schwestern oder auch zu liebe Geschwister zu verändern. Denn es geht hier nicht um den wissenschaftlichen Diskurs. Dort wäre es falsch, die Übersetzung zu verändern. Eine wissenschaftliche Übersetzung muss natürlich lauten, liebe Brüder. Denn anders gingen dann Informationen verloren über eine Gesellschaft, die eben liebe Brüder schrieb, wenn sie liebe Geschwister meinte. Zurück zum Brief. Paulus nennt in diesem Abschnitt mehrere Namen. Den Gemeindemitgliedern waren die offenbar wohl bekannt, uns aber nicht in jedem Fall. Zunächst mal Chloes Leute. Von denen hatte Paulus von Streitigkeiten in der Gemeinde gehört. Sie waren also aus Korinth nach Ephesus gekommen. Wir wissen nicht genau, was das für Menschen waren, wir wissen ja nicht mal ihren Namen. Nur den Namen der Person, zu der sie offenbar in irgendeiner Weise gehören. Waren das Sklavinnen oder Sklaven der Chloe? Wahrscheinlich. Es könnten aber auch Freundinnen oder Freunde sein oder Menschen, die einfach zu dieser Frau, dieser ebenso rätselhaften Frau, in irgendeiner Verbindung standen. Wenn es Sklavinnen waren, wird Chloe etwas wohlhabender gewesen sein. Aber da ist ihr Name. Chloe bedeutet die Grüne oder die Blonde und es ist auch der Beiname der Göttin Demeter. Also kein Name, der auf irgendeine Familientradition hinweist. Solche Namen gab man gerne freigelassenen Sklavinnen, die sozusagen familienlos in ihr neues Leben gingen. War Chloe eine von ihnen? Diese Frage, die wir überhaupt nicht beantworten können, ist inhaltlich eigentlich wenig relevant, aber sie wirft ein spannendes Licht auf das sehr diverse Netz des frühen Christentums. Paulus verrät uns in seinen Briefen eine Menge Namen aus unterschiedlichen Kontexten, die er immer sehr freigiebig ausstreut, ohne da irgendwas zu erklären, so wie eben den Namen dieser Frau, die vielleicht wohlhabend ist, vielleicht eine freigelassene Sklavin, beides schließt sich nicht aus. Wahrscheinlich eine Christin, aber sicher ist es nicht. Aber die Menschen um sich hat in irgendeiner Form, die zu ihr gehören und die nun Paulus über Dinge in Korinth berichten, die ihm gar nicht passen. Wir werden Chloe und ihren Leuten übrigens nie wieder begegnen. Jetzt aber wird es ernst. Die nächsten vier Namen stehen dann für vier unterschiedliche Strömungen oder Gruppierungen innerhalb der Gemeinde und führen uns deshalb mitten hinein in die Konfliktlage. Diese vier Namen sind Paulus, Apollos, Kephas und Christus. Offenbar gibt es da zunächst eine Gruppe, die sich zum Apostel Paulus selbst zugehörig fühlt. Dann eine, die zu Apollos gehört. Apollos war ähnlich wie Paulus ein herumziehender Prediger und Gemeindegründer. Kein Apostel, aber doch recht bekannt. Die Apostelgeschichte erzählt, dass er aus Alexandria kommt, schon etliches von Jesus Christus gehört hat und dann in Ephesus von Priska und Aquila noch den letzten Schliff bekommt, vielleicht da auch erst getauft wird. Daraufhin reist er weiter nach Korinth, wo er im Sinn des Paulus predigt. Diese Schilderung zeigt, es gab offenbar keinen Streit zwischen den beiden, zwischen Paulus und Apollos, der auf irgendwelche Parteien oder Fraktionen hinauslaufen könnte. Es gibt offenbar auch keine theologische Differenz und auch Paulus in seinen Briefen geht nicht davon aus. Die beiden waren einfach Missionarskollegen. In Korinth kommt Apollos nun offenbar so gut an, dass sich Menschen besonders zu ihm hingezogen fühlen und sich auf ihn berufen. Wie weit die Abgrenzung, die daraus entsteht, geht, wissen wir nicht, aber dazu später. Der dritte Name ist Kephas. Kephas ist aramäisch, kommt also aus der Sprache, die damals in der Heimat Jesu vor allem gesprochen wurde, auch von Jesus, auch von seinen Jüngerinnen und Jüngern. Hebräisch war dort die Sprache des Gottesdienstes, der Heiligen Schrift, aber nicht des Alltags. Kephas bedeutet nun Fels oder Stein, auf Griechisch Petros, latinisiert Petrus. Der Beiname also des Apostels Simon, der Anführer der Jüngerinnen und Jünger Jesu. Er war in der Jerusalemer Urgemeinde eine sehr wichtige Persönlichkeit und er gehört damals, als der Brief geschrieben wird, zu den sogenannten Säulen. Sein Verhältnis zu Paulus ist nicht ganz und nicht immer konfliktfrei, aber zumindest von Seiten des Paulus aus, von Petrus wissen wir es einfach nicht, gibt es auch einen großen Respekt. War nun der Kephas, auf den sich die Gruppe der Korinther Gemeinde bezog, der Simon Petrus, den wir aus den Evangelien kennen? Wir wissen es nicht, aber es ist eigentlich wahrscheinlich, denn sonst hätte Paulus diesen Menschen irgendwie vom Original Kephas unterscheiden müssen. Es kann natürlich sein, dass Petrus oder Kephas gar nie in Korinth war, aber dass sich Menschen trotzdem auf ihn bezogen haben. Menschen, die Petrus in Jerusalem, in Antiochien, irgendwo anders oder über Dritte kennen und schätzen gelernt haben und die dann die Menschen in Korinth oder zumindest einige von ihnen von einer Theologie begeistert haben, die sich stärker auf die Riten des jüdischen Glaubens bezog, als das bei Paulus der Fall war. Der letzte Name ist in gewisser Weise der rätselhafteste. Na klar, es ist natürlich klar, Christus heißt Christus wie in Jesus Christus. Also wir gehören zu Christus, ist eigentlich erstmal selbsterklärend, aber was heißt das? Also, was will Paulus damit sagen? Es ist relativ unwahrscheinlich, das haben aber schon Leute vermutet, dass sich da irgendwer im Laufe der Jahre, im Laufe der vielen Abschreibungen verschrieben hat. Dafür gibt es keine Hinweise und ein Verschreiber, bei dem Christus herauskommt und der dann auch stehen bleibt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also insofern bleibt es dabei, in Korinth gab es eine Gruppe, deren Mitglieder sagen, ich gehöre zu Christus. Es ist viel gerätselt worden, warum Paulus diese Gruppe hier in die Reihung mit aufnimmt, abgesehen davon, dass es sie offensichtlich gab. Denn eigentlich könnte man sagen, klar, das ist die Gruppe, zu der Paulus gehört. Denn er ist ja auch der Meinung, dass er zu Christus gehört. Das sagt er immer wieder. Also insofern könnte man sagen, ist das die Gruppe des Paulus selbst? Oder ist es zumindest eine gute Gruppe im Vergleich zu den drei anderen Gruppen, die vielleicht nicht so toll sind? Aber das steht hier nicht. Es wird nicht unterschieden. Die Gruppierungen werden alle in einem Rutsch kritisiert. Vielleicht, und dafür gibt es Hinweise, bezieht sich die Kritik des Paulus nicht auf die Tatsache, dass Gemeindemitglieder sich irgendjemandem zugehörig fühlen, sondern darauf, dass sie damit die Einheit der Gemeinde gefährden, also es zu Spaltungen kommen lassen. Dass die Zugehörigkeit zu Christus die Mitglieder dieser Gruppe ihre Nase hat hochtragen lassen. Wir gehören zu Christus und nur wir. Ihr anderen gehört nicht ordentlich zu Christus. Ihr seid minderwertige Gemeindemitglieder. Das ist auch ein Phänomen, was wir was heute nicht unbekannt ist, wenn Mitglieder bestimmter christlicher Gruppierungen der Meinung sind, dass, ja, eigentlich die anderen, das sind nicht ordentlich fromm und das sind eigentlich, die haben es eigentlich nicht richtig verstanden. Aber wir wissen doch genau, wir gehören zu unserem Herrn Jesus und wir haben es verstanden. Also, man weiß es in dem Fall der Korinthergemeinde nicht wirklich genau. Und es hat Gruppen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Atem gehalten und nervös gemacht, dass wir hier ohne Zeitreisen zu keinem Ergebnis kommen werden. Aber ich finde, das ist gar nicht entscheidend. Wir müssen gar nicht bis ins Letzte und Kleinste hinein wissen, was in Korinth vor sich ging. Das wäre natürlich super, wenn wir das könnten, aber es geht eben nicht. Und von dem, was Paulus sagt, zurückzuschließen, ist gefährlich und ja, auch sehr zeitabhängig, hat man ja gemerkt. Aber auch wenn wir es nicht genau wissen, macht das den Brief für uns nicht wirklich wertlos und macht das die Erfahrungen der Korinther Gemeinde nicht wertlos. Denn wir können ja schon recht genau herausarbeiten, was die Sicht des Paulus ist und was er sich gedacht hat, dass das die Sicht der Korintherinnen ist. Und aus dem ganzen Briefzusammenhang schließe ich, dass Paulus weniger die Tatsache der Strömungen kritisiert und der Gruppierungen, als vielmehr für den Schaden, für die Gemeinschaft, der daraus entsteht. Insofern hat für mich die Theorie, dass diese Christusgruppe irgendwie so eine Art Christussekte ist, die hat schon eine Menge für sich. Wovon geht Paulus hier aus? Er geht nicht davon aus, dass die Gemeinde zerstört ist oder sich völlig festgefahren hat, aber es ist ernst für ihn, es gibt Streit. Und dieser Streit bezieht sich darauf, dass es unterschiedliche Namen gibt, auf die sich Menschen beziehen. Und dadurch steht die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel. Und das ist für Paulus ganz entscheidend. Das werden wir durch den ganzen Brief und eigentlich auch durch beide Korintherbriefe hinweg immer wieder sehen. Die Einheit der Gemeinde ist entscheidend. Nicht die Uniformität, nicht die Eindimensionalität, sondern die Einheit und das gemeinsame Fundament, Jesus Christus. Und die Gefahr an dieser Stelle hat damit zu tun, dass diese Gruppen sich auf Personen beziehen und dass sie das auf ungute Weise beziehen. Ich kann das nachvollziehen. Denn wenn man so unterwegs ist, wird in Auseinandersetzungen, Konflikten die unmittelbare Sachebene sehr schnell verlassen und die Argumente verirren sich auf eine andere Ebene. So wie wenn in Meinungsverschiedenheiten zwischen evangelisch und katholischen es plötzlich nicht mehr um die Sache geht, sondern gesagt wird, naja, ich habe ja recht, denn ich bin evangelisch und Luther hatte immer recht. Und die andere Seite reagiert dann entsprechend und schon ist man eigentlich völlig weg von dem, worum es eigentlich geht. Und man ist tatsächlich auch weg von dem, was Paulus jetzt einspielen würde, nämlich das Fundament in Jesus Christus. Paulus ruft die Gemeinde nun dazu auf, diese Entwicklung zurückzudrehen oder ihr zumindest keinen Raum mehr zu geben. Und er bittet sie darum, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Okay, damit fährt er zunächst mal ein argumentativ ziemlich schweres Geschütz auf. Und ja, in gewisser Weise könnte man ihm vorwerfen, dass er nun ebenfalls die Sachebene verlässt. Aber er erinnert dadurch die Gemeinde wieder einmal daran, nun zum 10. Mal in diesem Brief, dass die Grundlage der Gemeinde und auch die Grundlage der Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde Jesus Christus ist. Und dass alle, die sich in irgendeiner Weise auf ihn beziehen, auf das Kreuz, die Auferstehung, zusammengehören. Egal, ob sie sich nun Christusgruppe nennen oder irgendwie anders. Nochmal, es ist nicht das Problem, dass der Glaube auf unterschiedliche Weise gelebt oder formuliert wird. Das gehört zur christlichen Religion von Anfang an dazu. Ja, gut, in der Apostelgeschichte wird das anders beschrieben, da ist alles eine heile, einige Welt, alle sind einer Meinung, alle feiern zusammen, alle stehen zusammen. Die wenigen Konflikte werden schnell überwunden, zur Not greift Gott radikal durch. Aber das war ein Ideal. Schon die Paulusbriefe zeigen, dass es unterschiedliche Glaubensverständnisse gab, die aber nicht zur Spaltung führen mussten, also etwa zwischen Paulus selbst und Petrus. Oder auch das kollegiale Verhältnis zu Apollos, trotz sicher unterschiedlicher Verkündigung. Und die Schriften des Neuen Testaments, auch die Evangelien, sind Zeichen dafür, dass sich unterschiedliche Richtungen bilden, die in gewissem Rahmen akzeptiert worden und dann auch in einem heiligen Buch zusammengefasst worden. Da wurde nicht irgendwie was ausgeschlossen. Es wurden nicht mal Kapitel gebildet, also sozusagen die Schriften der einen Gruppe stehen getrennt von den Schriften der anderen Gruppe, sondern da ist einfach alles wild durcheinander. Auch zum Teil innerhalb der gleichen Schrift. Auch Paulus will nichts gleichschalten. Er will nicht, dass sich alle immer lieb haben und sich in den Armen liegen. Er will, dass der gemeinsame Grund des Glaubens im Blick bleibt. Unterschiedliche Verkündigungsformen sind okay, wenn nicht. Ja, wenn dadurch nicht das Zeugnis von Jesus Christus selbst gefährdet wird. Kreuz und Auferstehung. Dann nämlich würde Christus zerteilt, wie es Paulus drastisch ausdrückt. Ebenso wenig ist es heute ein Problem, dass es eine evangelische und eine katholische Kirche gibt und dann noch viele andere Kirchen. Vielleicht gerade im Gegenteil. Denn Kirche braucht eine gewisse Komplexität, damit sie anschlussfähig ist an die Komplexität der Welt. Oder anders formuliert, weil wir so unterschiedlich sind als Menschen, brauchen wir natürlich auch unterschiedliche Glaubensformen. Das Problem ist, wenn die Verschiedenheit dann den Zugang zu Jesus Christus erschwert, anstatt ihn zu erleichtern. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Ja, da ist ganz viel Ich drin und ganz viel Anti-Du. Und zumindest bei den ersten drei Gruppen ist das auch eine sehr enge Bindung an einzelne menschliche und dadurch sterbliche Personen. Paulus kritisiert auch die, die sich auf ihn berufen. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht gerne gehört haben, denn sie haben es ja gut gemeint und sie haben ihn verteidigt. Das sind doch die, die in Korinth zu ihm halten und sagen, nee, wir gehören zu Paulus und die anderen seid doch verrückt. Ja, und auch die kriegen jetzt ihr Fett weg und bekommen kein besonderes Bonbon oder irgendeinen Lohn. Und das ist schon hart. Aber es geht hier Paulus nicht darum, Seelsorge zu leisten, das kommt dann schon noch, auch in dem Brief, sondern hier ganz konsequent zu argumentieren und das Ganze im Blick zu haben. Ein ähnliches Phänomen gibt es natürlich auch heute in Gemeinden oder überhaupt in religiösen Gemeinschaften. Und das ist erst einmal genauso natürlich und genauso wenig schlimm wie in Korinth, dass Menschen sich auf Personen beziehen. Wir brauchen Personen als Gegenüber, um von ihnen zu lernen, um unsere eigene Meinung in der Auseinandersetzung mit ihnen zu schärfen, um uns ordentlich zu fetzen und auch dadurch weiterzukommen. Ja, es ist gut, wenn es in einer Gemeinde unterschiedliche Personen gibt, die sich mit ihrem religiösen Ich, das ganz unterschiedlich ist, klar zu erkennen geben. Auch hier, wir brauchen Komplexität in der Kirche. Und wenn ich am Glauben der Pastorin nicht andocken kann, dann doch vielleicht an dem der Diakonin oder des Kirchenvorstehers oder des Organisten oder an dem eines einfachen Gemeindemitglieds. Und natürlich wird mir diese Person dann wichtig bleiben und ich werde vielleicht auch davon erzählen, wie gut mir der Kontakt zu eben dieser Person getan hat und das ist dann ja gar nicht mehr so weit entfernt, zu sagen, ich gehöre zur Pastorin XY. Gefährlich wird es, wenn die Gemeinde dadurch gespaltet wird oder wenn das Gefühl für das gemeinsame Fundament verloren geht, wenn sich ein Personenkult entwickelt, dann eine Person sich vor Christus schiebt, wenn andere dadurch abgewertet werden. Oder wenn gar Personen ihre jeweilige Anhängerschaft in Machtkämpfen mobilisieren. Denn eigentlich ist ganz grundsätzlich keine Person wichtig und entscheidend und sei sie noch so wunderbar, sondern Jesus Christus. Das wird, so ist ja meine Hoffnung, mir am Ende helfen und nicht, dass ich jetzt Pastorin XY oder Diakon Z irgendwie geholfen habe oder seine Fraktion gestärkt habe oder ihre. Nee, es kommt darauf an, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, was auch immer das heißt, aber das ist auch wirklich das Entscheidende. Und es ist eine Eigenart unserer Zeit, dass wir uns so demokratisch und gemeinschaftlich geben und trotzdem so auf Personen fixiert sind. Personen, die dann aber auch perfekt sein müssen. Denn sie müssen leisten, was eigentlich Gottes Aufgabe wäre, unser Leben zu tragen. Das Gleiche gilt für uns. Die ganzen Selbstoptimierungstendenzen laufen darauf hinaus, dass ich das tun muss, was eigentlich Gottes Aufgabe wäre, mein Leben zu tragen. Insofern könnte man zur Reihung des Paulus heute eine fünfte Gruppe hinzufügen, die sagt, ich gehöre zu mir selbst. Und auch hier wieder, es ist wunderbar, selbstbewusst zu sein, seinen eigenen Lebensweg zu finden, nicht einfach alles nachzumachen, was andere vormachen, eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Aber es wird tragisch, wenn die Gesellschaft in lauter kleine Ichs zerfällt und vor allem wird es tragisch, wenn ich selbst mein Rettergott sein muss. Paulus wird auf dieser Fährte weitergehen und ich gehe mit durch die nächsten Verse und Kapitel in den nächsten Folgen. Es wäre wunderbar, wenn Sie dabei wären, wenn ihr dabei wärt. Aber auf jeden Fall alles Gute und bleibt behütet und gesegnet. Musik.